Es ist der 4. Dezember 2018. Drei Studenten tuckeln durch das Zentrum der belgischen Universitätsstadt Löwen. Es ist kein seltenes Bild, denn jedes Jahr im Dezember findet das Taufritual der elitären Studentenverbindung Rösegom statt. Ein Ritual, um das Stillschweigen gewahrt wird. Nur die Mitglieder selbst wissen, was die Anwärter erwartet. Auch Sander Dia, der am Nachmittag des 4. Dezember sichtlich betrunken und angeschlagen durch die Innenstadt läuft, weiß nicht, dass es erst der Beginn eines 30-stündigen Martyriums ist. Ein Martyrium, das er nicht überleben wird. Die katholische Universitätsstadt in Löwen, nur 30 Kilometer östlich von Brüssel gelegen in der Region Flandern, gilt als beste Universität des Landes. Als Sander Dia eine Zusage zum Bauingenieurstudium an der KU Löwen erhält, ist er der ganze Stolz seines Vaters Usmane. Er ist 1994 als Asylbewerber aus dem Senegal ins belgische Antwerpen gekommen. Er arbeitet in einer LKW-Fabrik, hat Niederländisch gelernt und eine Familie mit einer Belgierin gegründet. Seine beiden Söhne Sander und Seydou will er ein erfolgreiches Leben in Belgien ermöglichen. Sie sind ehrgeizig und erfolgreich in der Schule. Als Sander die Zusage zum Studium einer renommierten Universität bekommt, ist das sowohl für ihn als auch für seinen Vater ein Meilenstein. Vereine und Clubs spielen an der Uni eine große Rolle. An jeder der 16 Fakultäten gibt es sowohl interessensbezogene Vereine, aber auch einige wenige konservative Verbindungen. Sie sind nach Geschlecht und belgischen Heimatort untergliedert. Etwa 30 dieser Verbindungen und Burschenschaften gibt es an der Universität, mit lediglich 500 Mitgliedern von insgesamt 58.000 Studierenden in Löwen. Es ist ein kleiner elitärer Kreis. Doch es ist kein Geheimnis, dass eine Mitgliedschaft einem die Türen in Wirtschaft und Politik öffnet. Es ist vermutlich dieser Antrieb, durch den sich Sander in seinem dritten Studienjahr dazu entschließt, einer Verbindung beitreten zu wollen. Er weiß, dass er als schwarzer junger Mann in Belgien trotz guten Studienabschluss wenig Chancen in der Arbeitswelt haben wird. Eine Mitgliedschaft in einer Verbindung gibt ihm ein Netzwerk, um aufzusteigen. Eine Studie aus dem Jahr 2017 zeigt den strukturellen Rassismus, der in Belgien immer noch vorherrscht. 60% der Belgier und Belgierinnen mit afrikanischen Wurzeln haben einen Hochschulabschluss. Doch die Arbeitslosenquote ist in dieser Gruppe 4-mal höher als im belgischen Durchschnitt. Sander ist nicht der Einzige, der sich so bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhofft. Viele schwarze Studierende lassen lieber rassistische Erniedrigungen innerhalb der Verbindung über sich ergehen, um einen guten Job zu bekommen. In Sanders Fall ist seine Verbindung Rösegom, der nur junge Männer aus seiner Heimat Antwerpen angehören dürfen. Sie haben lediglich ein weiteres schwarzes Mitglied. Die anderen nennen ihn Rafiki, der Name des Affens aus König der Löwen. Bereits in der Vergangenheit ist Rösegom negativ aufgefallen. 2013 reicht die Tierrechtsgruppe Gaia eine Beschwerde gegen die Verbindung ein. Aus der internen Facebook-Gruppe der Rösegom-Mitglieder ist ein Video durchgesickert, das die Anwärter bei einem Taufritual zeigt, wie sie ein Ferkel töten. Konsequenzen für die Beteiligten gibt es allerdings nicht. Die KU Löwen weiß um das Problem der Aufnahmerituale der konservativen Verbindung. Doch sie verschließen die Augen davor. Im Jahr des Skandals um die Rösegom veranlasst die Uni eine sogenannte Taufcharta für alle Clubs, Vereine sowie Verbindungen. Sie untersagt bei Aufnahmeritualen Demütigung, Rassismus, sexuelle Belästigung und Tierquälerei. Alle unterschreiben. Bis auf die 30 Verbindungen. Der Uni ist somit bekannt, dass sie weitermachen wie zuvor. Vielen fallen die Alkohol- und Gewaltexzesse rund um die Burschenschaften auf. Es sind reiche weiße Männer, die ihre angebliche Dominanz und Stärke durch Erniedrigung, Rassismus und tätliche Angriffe beweisen wollen. Oft gibt es Polizeieinsätze, doch die Mitglieder sind schwer zu greifen. Die Verbindungen sind nur lose Zusammenkünfte, ohne feste Ansprechpersonen. Doch es gibt noch ein Problem. Die Mitglieder sind die Söhne der belgischen Elite aus Wirtschaft, Politik und Justiz. Ihre Eltern haben die besten Verbindungen. Auch die Mitglieder der Rösegom sind die Söhne der wohlhabenden, einflussreichen Oberschicht in Antwerpen. Sie sind das komplette Gegenteil zum schwarzen Arbeiterkind Sander. Es dauert Monate und Jahre, bis die Polizei die letzten Stunden von Sander Diar rekonstruieren kann. Die Verbindungsmitglieder setzen alles daran, Beweise für immer zu vernichten. Es werden Videos, Fotos und WhatsApp-Verläufe wiederhergestellt. Sie enthüllen eine Welt aus Rassismus, Erniedrigung und dem Gefühl von Überlegenheit. Die Polizei findet Fotos von Mitgliedern der Rösegom, auf dem sie Ku Klux Klan-Kutten tragen. In einer Rede glorifizieren sie das Dritte Reich. Und es existieren Videos, in denen sie rassistische Lieder singen und einem schwarzen Obdachlosen zurufen, der Kongo gehört uns. Eine Verleumdung der Kolonialverbrechen im Kongo unter dem damaligen belgischen König Leopold II. Es gibt Aussagen von Zeugen aus dem Oktober 2018, 2 Monate vor Sanders Taufritual bei Rösegom, die bereits mutmaßen lassen, welche Erniedrigung der 20-Jährige schon zu diesem Zeitpunkt ausgesetzt ist. Nach einer Party im Gebäude der Studentenverbindung, bei der ein Schaden von mehreren tausend Euro entsteht, beleidigen ihn die Mitglieder rassistisch. Sie befehlen ihm, für sie zu putzen. Sie behandeln ihn wie ein Objekt. Ihr Argument ist, dass Schwarze für Weiße arbeiten müssten. Warum sich Sander das gefallen lässt, sich nicht wehrt und weiterhin der Verbindung beitreten will, erklärt sein Bruder in einem Interview. Sie sind ihr gesamtes Leben mit rassistischen Beleidigungen aufgewachsen und ständig damit konfrontiert. Er sagt, du lässt sie sowas sagen und lächelst es weg, aber tief im Inneren hoffst du, dass sie nicht wirklich so denken. Für Sander beginnt das tödliche Martyrium am 4. Dezember 2018. Er weiß nicht, was ihn beim zweitägigen Aufnahmeritual erwartet. Um Rösegom herrscht eine Mauer des Schweigens. Nichts aus dem Inneren der Verbindung dringt eigentlich nach außen. Schon gar nicht der Ablauf der Verbindungstaufe. Das Mitglied, das das Ritual organisiert, wird innerhalb der Verbindung gewählt. 2018 ist es der 20-jährige Alexander G. Er hat bereits angekündigt, dass die Taufe in diesem Jahr alles übersteigen soll. Ich will wirklich ein brutales Jahr machen, ein verrückt brutales Jahr. 3 Anwärter, die sogenannten Schachter, hoffen an diesem Tag darauf, angenommen zu werden. Ihre erste Aufgabe führt sie verkleidet in die Innenstadt von Löwen. Sie müssen Rosen für 2 Euro verkaufen. Derjenige, der am wenigsten verkauft, bekommt die meisten Strafaufgaben. Die Studenten müssen nicht nur Alkohol trinken, sondern auch vergammelte Milch. Dazu müssen sie Meisenknödel essen. Um 16.02 Uhr ist Sander bereits so betrunken, dass er nicht mehr sprechen kann. Er hat 30 Rosen weniger verkauft als die anderen beiden. Um 19.12 Uhr sieht jemand, wie der 20-Jährige auf der Straße zusammenbricht. Am Abend verlagern die jungen Männer ihr Ritual auf den Campus. Die 3 Anwärter müssen weiter beweisen, dass sie Teil der elitären Verbindung sein wollen. Sie müssen sich hinknien und ihnen werden Fragen gestellt. Wer falsch antwortet, muss eine Flasche Gin trinken. Doch dabei belassen es die anderen Mitglieder nicht. Der 21-jährige Präsident der Rösegom, Jeff J., schreibt in seinem späteren Statement, »Die Schachten sollen völlig neben sich stehen. Sander trank 1,5 Flaschen Gin. Zu Beginn der Aufgabe konnten sie noch mithalten, aber dann setzte der Alkohol ein und sie wurden bewusstlos. Als die Männer dort lagen, wurden sie angepinkelt. Von allen, auch von mir. Sander musste sich übergeben. Wir hatten ihn in eine Position gelegt, in der er am Erbrochenen nicht ersticken konnte.« Ein anderes Verbindungsmitglied sagt später aus, dass es bei den Aufnahmeritualen darum geht, die Anwärter mit Alkohol ins Koma abzufüllen. Der nächste Stopp dafür ist die Rumba-Bar. Im oberen Geschoss der Bar bekommen sie Bier, Gin und Wodka eingeflößt. Dazu müssen sie erneut Fragen beantworten. Sander muss 5 Pints Bier trinken. Er erbricht sich und muss erneut 1 Pint trinken. Danach achten die Verbindungsmitglieder darauf, dass sich nicht noch einer der 3 in der Bar übergibt. Gegen 0 Uhr bringen sie das Trio in die Michelsestraat, wo Sanders Wohnheim ist und die Anwärter in seinem Zimmer schlafen. Die 3 können nicht mehr selbst laufen und müssen ins Bett getragen werden. Doch erholen können sie sich nicht von den Qualen des Abends. Die Wasserhähne sind abgedreht. Keiner der Schachten darf nach dem Unmengen Alkohol einen Schluck Wasser trinken. Als die Mitglieder der Rösegom aus Sanders Zimmer gehen, erniedrigen sie ihn noch einmal zusätzlich. Sie schmieren ihm Ketchup und Schokolade in die Haare, bevor der nächste Tag anbricht und das Aufnahmeritual weitergeführt wird. Ein barbarisches Ritual, das Sander nicht überleben wird. Am 5. Dezember 2018 beginnt der zweite Teil des Taufrituals. Dafür fahren sie ins nahegelegene Forselar, wo die Verbindung eine Waldhütte in einem Pfadfindergebiet hat. Sander und die beiden weiteren Schachten werden geweckt und zum Parkplatz gebracht. Der 20-Jährige wirkt weggetreten und kann nicht mehr alleine laufen. Doch keiner denkt daran, Sander Hilfe zu holen. Die Mitglieder der Verbindung argumentieren später, dass sie gedacht haben, dass er einen gigantischen Kater hätte. Eine Mitarbeiterin der Universität sieht um 10.23 Uhr die Verbindungsmitglieder mit Sander, die ihn gerade auf die Rückbank eines Autos setzen. Als sie auf den Zustand des 20-Jährigen anspricht, wird die Uni-Mitarbeiterin abgeblockt und weggeschickt. Die Rösegom-Burschenschaft hat es eilig, nach Forselar zu kommen. Auf dem Hinweg machen sie Halt in einer Zoohandlung. Sie kaufen Mäuse, Fische, einen Aal, Meisenknödel sowie einen Liter Fischöl. Um 12.09 Uhr kommen die Mitglieder mit den Anwärtern in Forselar an. Nur 5 Minuten später schreibt einer der Mitglieder in die WhatsApp-Gruppe der Studentenverbindung, die nur wenige Stunden später gelöscht wird: Sander ist schon hinüber, die anderen beiden sind noch okay. Die drei müssen eine Grube auf dem Grundstück der Hütte graben, in der sie den restlichen Tag in eisiger Kälte verbringen müssen. Obwohl es maximal nur 6 Grad an diesem Tag sind, müssen sich die Anwärter halbnackt ausziehen und der Graben wird mit kaltem Wasser gefüllt. Die Rösegom nennen diesen Teil des Aufnahmerituals den Brunnen. Laut ihnen sei es ein magischer Teil, der eine enge Verbindung schaffen würde. Objektiv betrachtet sind es nur weitere Qualen, die sie den Schachten aussetzen, um ihre zweifelhafte Macht zu demonstrieren. Die drei Anwärter müssen in dem selbstgegrabenen Wasserloch über Stunden ausharren. Andere Verbindungsmitglieder urinieren auf sie und die Anwärter müssen diesen trinken. Sie werden geschlagen, getreten und müssen Beleidigungen über sich ergehen lassen. Sie werden gezwungen, Goldfische und tote Mäuse zu essen. Sander muss einem lebendigen Aal den Kopf abbeißen. Danach wird den drei Fischöl eingeflößt. Eigentlich, damit sie sich übergeben. Nur bei Sander funktioniert es nicht. Anstatt der Übersäuerung des Körpers entgegenzuwirken, geben sie ihm noch mehr Fischöl. Normalerweise befindet sich eine Glocke im Wassergraben. Die Anwärter können sie läuten, wenn sie nicht mehr können. In diesem Jahr haben die Mitglieder die Glocke angeblich vergessen. Um 19.08 Uhr wird ein Foto in die WhatsApp-Gruppe der Verbindung gepostet. Es zeigt Sander, wie er auf dem Boden liegt. Eines der Mitglieder fragt, ob es ihm gut gehe. Andere Mitglieder schreiben, dass bei der Taufe alles in Ordnung sei und dass sie dem 20-Jährigen trockene Kleidung angezogen hätten. Gegen 19.30 Uhr werden die Anwärter mit Dutzenden Eimern eiskaltem Wasser überschüttet. Sander Diaz ist zu diesem Zeitpunkt kaum noch ansprechbar und verliert immer wieder das Bewusstsein. Eines der Rösegom-Mitglieder sagt dazu später: Er hatte den ganzen Tag mitgemacht, war aber weniger enthusiastisch als die anderen beiden. Er konnte nicht mehr alleine gehen und schien abwesend. Ich glaube nicht, dass er bewusstlos war. Wir hörten ihn immer noch leise schnaufen. Um 20.17 Uhr wird Sander von den anderen beiden Schachten aus dem Wasserloch getragen. Die Verbindungsmitglieder helfen ihnen nicht. Stattdessen drehen sie ein Video, das in ihrer WhatsApp-Gruppe landet. Eine Minute später teilen sie ein Foto von Sander. Er liegt bewusstlos in Fötusstellung auf dem Boden. Es gibt erste Panik, sowohl im Chat als auch vor Ort in der Hütte. Den Ernst der Lage erkennen sie trotzdem nicht. Sie ziehen Sander trockene Kleidung an und setzen ihn für 5 Minuten ins beheizte Auto. Erst 40 Minuten, nachdem die anderen Anwärter Sander aus dem Wasserloch geholt haben, ruft der Leiter der Verbindung beim Notruf an. Am Telefon sagt er: Guten Tag, eine Taufe und wir hatten eine Übung und einer unserer Leute, die sich taufen ließen, wurde ohnmächtig. Den ganzen Tag in der Kälte und er ist sicher müde. Er verschweigt, dass Sander zu diesem Zeitpunkt bereits mehrfach das Bewusstsein verloren hat, sein Körper vom Fischöl übersäuert ist und er stundenlang Durchnässtqualen erleiden musste. Die Notrufzentrale kann nicht ahnen, dass der Student in akuter Lebensgefahr schwebt. Deshalb raten sie dem Anrufer, dass Sander die Beine hochlegen soll. Während einige der Mitglieder noch überlegen, sich einen Spaß daraus zu machen, Sander eine tote Maus in die Jeanstasche zu stecken, bricht zunehmend Panik bei den Beteiligten aus. Den letzten Teil des Taufrituals, bei dem die Schachten 2 Stunden nackt durch den dunklen Wald laufen sollen, brechen sie ab. Um 21.15 Uhr entschließt sich die Verbindung dazu, Sander und die anderen beiden Anwärter ins Krankenhaus in Malle zu bringen. Doch um den 20-Jährigen steht es so schlecht, dass er als Notfallpatient nach Antwerpen gebracht werden muss. Während die anderen beiden Schachten Infusionen bekommen und schnell das Krankenhaus wieder verlassen dürfen, beträgt Sanders Körpertemperatur nur noch 27,2 Grad. Er blutet aus Nase und Mund und in seinem Blut wird ein extrem hoher Salzgehalt festgestellt. Einige der Rösegau-Mitglieder warten ängstlich im Krankenhaus, während Sanders Familie verständigt wird. Es steht schlecht um ihn. Wenige Stunden später erfährt seine Familie die schreckliche Nachricht. Sander Dia ist an multiplem Organversagen verstorben. Noch während der Student ums Überleben kämpft, häufen sich die WhatsApp-Nachrichten im Gruppenchat. Die Rösegau-Mitglieder wollen alle Beweise in der Waldhütte vernichten, doch auch eine weitere Nachricht taucht in der Gruppe auf. Eigentlich sind wir nur ein Haufen Affen, nicht wahr? Mit dieser Taufe. Es ist unmenschlich, was da passiert ist. Alles sauber, nirgendwo einen Müllsack zu finden, notiert die Polizei noch in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember 2018 in ihrem Bericht. Gegen 4 Uhr untersuchen sie die Hütte der Studentenverbindung, in der sie keinerlei Hinweise darauf finden, dass nur wenige Stunden zuvor an dieser Stelle ein junger Mann zu Tode gefoltert wurde. Die Grube, in der die 3 Anwärter ausharren mussten, ist zugeschüttet und alles ist bis aufs kleinste Detail gereinigt und entsorgt. Auch an Sanders Zimmer haben die Verbindungsmitglieder jeden Hinweis verschwinden lassen. In der WhatsApp- und Facebook-Gruppe werden Fotos, Videos und Gespräche gelöscht. Alles auf Befehl des Rösegom-Präsidenten, wie die späteren Wiederherstellungen der Gespräche aus der Nacht zeigen. Aus den Nachrichten, die die Polizei und Staatsanwaltschaft während der Ermittlung sichtet, ist zunehmende Panik herauszulesen. Gleichzeitig reden sich die jungen Männer immer wieder ein, dass alles nur ein dummer Unfall war. Doch sie scheinen zu wissen, dass das nicht die Wahrheit ist. Sander Dia starb nicht durch einen Unfall oder wegen eines aus dem Ruder gelaufenen Taufrituals. Die Verbindungsmitglieder haben ihn zu Tode gequält. Einen Tag nach dem Tod des Studenten holen sich die Söhne der wohlhabenden und einflussreichen Elite Belgiens juristische Unterstützung. Ihnen wird geraten zu schweigen. Auch von einem Entschuldigungsschreiben an die Familie Dia wird ihnen abgeraten. Der WhatsApp-Chat wird gelöscht, die Mitgliederlisten verschwinden aus dem Internet, die Instagram- und Facebook-Accounts der Beteiligten werden gelöscht und offiziell löst sich die Rösegom-Verbindung auf. Es folgt Stille. Von Seiten der Beteiligten und von Seiten der Universität Löwen. Die 18 Rösegom-Mitglieder, die an der Taufe beteiligt waren, werden nicht von der Universität exmatrikuliert. Sie bekommen lediglich eine Strafaufgabe. Sie müssen eine Arbeit über ihre Schikanen während Verbindungsritualen schreiben und 30 Stunden gemeinnütziger Arbeit verrichten. Doch sie können weiter studieren und sich ein Leben in den höchsten Kreisen der Politik, Wirtschaft und Justiz aufbauen. Ein Leben, das sie Sander genommen haben. Auch wenn die katholische Universität Löwen versucht, den Tod einer ihrer Studenten klein zu halten, sind sie machtlos gegen die weltweite mediale Berichterstattung. Im Juli 2020 veröffentlicht eine flämische Zeitung detailliert die letzten 30 Stunden im Leben von Sander Dia. Es kommen die Details über Folter, Erniedrigung, Rassismus und Vertuschung ans Licht, die die Mitglieder und die Familien der Rösegom mit aller Macht zu unterdrücken versuchen. Viele Menschen an der Uni brechen ihr Schweigen. Darunter ist Kenny van Minsel, der Präsident des Dachverbandes aller Verbindungen und Clubs an der Universität, der sich immer wieder darum bemühte, dass auch die Verbindung die Taufcharta der KU Löwen unterzeichnen. Auf Twitter berichtet er von Anfeindungen und homophoben Beleidigungen gegen ihn, von der offenen Akzeptanz von Rassismus und einer Kultur der Erniedrigung, die innerhalb der Verbindung vorherrscht. Sanders Familie steht im Kampf, um eine lückenlose Aufklärung des Falls und eine strafrechtliche Verfolgung der Beteiligten plötzlich nicht mehr alleine dar. An der KU Löwen finden Protestaktionen der Studierenden statt und der Druck auf die Universität wächst. Auch innerhalb des Universitätspersonals gibt es Kritik. In einem offenen Brief an die Leitung verlangen sie Konsequenzen für die Täter. Im Sommer 2020 sagt eine Sprecherin der KU Löwen, dass sie jetzt erst den Zugang zu den Ermittlungsakten erhalten haben und daraufhin die 7 ehemaligen Mitglieder der Verbindung exmatrikuliert haben. Der Rest hat in der Zwischenzeit das Studium bereits abgeschlossen. Doch den Aufschrei in Belgien und die internationale Berichterstattung können die verspäteten Sanktionen nicht mehr zurückhalten. Es entfacht eine Debatte über Elitismus und die Daseinsberechtigung von Burschenschaften und universitären Verbindungen, die weit über die Grenzen von Belgien hinausgeht. Es sind Schlagworte, die immer wieder in Verbindung mit den Traditionen und Weltbildern dieser Verbindung fallen. Das offene Ausleben von Rassismus und Sexismus, ein toxisches Männlichkeitsbild mit Machtdemonstrationen und der Glaube daran, einem elitären, besseren Zirkel anzugehören, der über anderen Menschen steht. Doch auch die KU Löwen selbst wird zum Mittelpunkt schwerer Vorwürfe. Immer mehr Studierende melden sich. Rassismus, Sexismus und Homofeindlichkeit sind keine Seltenheit an der Hochschule. Erst 2019, ein Jahr nach Sanders Tod, hat eine Fakultät an der KU Löwen zur politisch inkorrekten Party eingeladen, bei der sie die Bar mit rassistischen, homo- und transfeindlichen Plakaten dekorieren. Erst als es eine öffentliche Beschwerde gibt, entschuldigt sich die Fakultät. Als 2020 das Protokoll der barbarischen Folter veröffentlicht wird, brechen auch Sanders Familie und seine Freunde das Schweigen. Sie wollen, dass der Tod des 20-Jährigen nicht in Vergessenheit gerät und dass die Verantwortlichen endlich strafrechtlich verfolgt werden. Einer seiner Freunde sagt in einem Interview: "Ich denke, die Täter sollten eine Strafe bekommen, die sie den Rest ihres Lebens verfolgt. Sie scheinen sich nicht schuldig zu fühlen, wenn man sie herumlaufen sieht." Sanders Vater Usmane leidet schwer unter dem Verlust seines jüngsten Sohnes. "Belgien hat mir alles gegeben. Eine Familie, eine Zukunft. Die Rösegom hat mir all das genommen. Mein Leben wurde zerstört. Ich habe meinen Sohn für ein Diplom an die KU Löwen geschickt. Zurückbekommen habe ich seine Leiche." Doch auch wenn die Verbindungsmitglieder mit aller Macht versuchen, den Tod von Sander als Unfall darzustellen, sind sich Usmane und Sanders älterer Bruder Seydou sicher, dass dies kein Versehen war. Viele in Belgien sind überzeugt davon, dass das Ausmaß ihres Handelns durch tief verwurzelten Rassismus begründet ist. Sie haben ihn bewusst oder unbewusst stärker als die anderen Anwärter gequält, soweit, dass sie seinen Tod in Kauf genommen haben. Sanders Vater sagt dazu in einem Interview: "Sie dachten, er ist nur ein Schwarzer. Wir sind mächtig und uns kann nichts passieren." Mittlerweile sind die Ermittlungen gegen alle 18 Mitglieder, die heute zwischen 22 und 27 Jahren alt sind, beendet. Und es wurde Anklage wegen fahrlässiger Tötung, vorsätzlicher Zuführung von giftigen oder gesundheitsschädlichen Stoffen mit Todesfolge, Erniedrigung, Tierquälerei und unterlassener Hilfeleistung erhoben. Ihnen drohen bis zu 15 Jahren Gefängnis. Die Ermittlungen haben sich gezogen, da der Fall nicht im eigentlichen zuständigen Gericht in Antwerpen eingereicht werden konnte. Einer der Angeklagten ist der Sohn eines Richters. Im September 2021 soll der Prozess beginnen. Im letzten Moment reichen 5 der Beschuldigten einen Antrag auf weitere Untersuchung ein, dem stattgegeben wird. Sanders Familie hat die Befürchtung, dass sich ein möglicher Prozess dadurch noch einmal um Jahre hinziehen wird. Doch nach nur einem Monat, im Oktober 2021, bekommen sie Gewissheit, dass ein Prozess stattfinden wird. Im April dieses Jahres werden die Aussagen der Rösegom-Mitglieder erwartet. Wann ein Urteil zu erwarten ist, ist daher noch unklar. Der Anwalt der Familie Dia, Sven Mari, hat ihnen versprochen, alles zu geben, um Gerechtigkeit für ihren toten Sohn zu bekommen und die Beteiligten zur Verantwortung zu ziehen. Sie haben sich lange genug innerhalb ihres elitären Kreises in Sicherheit gefühlt. Das will Sven Mari nun ändern. Das ist die flämische Elite. Diese Leute halten zusammen. Aber ich werde die Jungs gegeneinander ausspielen. Ich werde sie verrückt machen. Mal sehen, ob sie dann immer noch geschlossen zusammenhalten.